mit Thies.
Er war einer der besten Handballer und einer der buntesten Vögel überhaupt. Und über seine schillerndsten Momente hat er jetzt geschrieben in dem Buch Hölleluja. Stefan Kretschmer, hallo nach Berlin.
Hallo, schönen guten Tag.
So, das Gute am Radio ist ja, dass man den Namen nicht falsch schreiben kann, ne?
Ja, und also, auch nicht falsch aussprechen kann. Du hättest jetzt den Vornamen Steffen genannt oder Thomas oder so.
Das stimmt. Ich meine, mit Z, ohne Z, es klingt relativ ähnlich. Aber wie oft wurde dein Name falsch geschrieben?
Erstaunlicherweise selten.
Also ach, wirklich?
Es ist tatsächlich so, dass man auf der Straße häufig mit dem falschen Vornamen angesprochen wird. Wegen der Assoziation zu Guido Maria und Thomas, dem Schauspieler. Also da kamen schon oft Verwechslungen vor. Allerdings bei den anderen auch. Also die sprechen mich auch darauf an.
Ja, wobei beim Guido Maria Kretschmer, ich glaube, den hält man aber nicht für den Handballer.
Also. Nee, aber das ging mir tatsächlich mal so, als ich an der Tankstelle in Dessau mal angehalten habe. Da waren zwei Mädels hinter dem Tresen, die eine etwas älter, die andere etwas jünger. Und die Ältere so, ach Mensch, hier, guck mal, da bist du ja, wie kommst du denn hierher? Und sie jetzt hier in Dessau an der Tankstelle, könnten Sie mir ein Autogramm geben? Und die Jüngere fragt, wer ist denn das? Und dann sagt die Ältere, na, kennst du nicht hier, der Kretschmer? Und dann sagt die Jüngere so, der von Shopping Queen? Das war ein sehr amüsanter Moment. Da hat man gesehen, okay, die Generationen verschieben sich.
Natürlich. Du bist ja einer, der auch sehr offen spricht über sein Leben und der auch erzählt, dass er sich oft geschämt hat in seinem Leben. Zum Beispiel, und damit beginnt auch dein Buch gleich, beim Champions League-Spiel, beim Warmmachen, wo du nur beim Pfosten rumstandest. Der arrogante Stefan, offensichtlich hatte es nicht nötig.
Also zwei Sachen dazu vorweg. Dass mir irgendwo das etwas peinlich ist oder ich mich geschämt habe, es ist ja nur rückblickend ein Fazit. Zu der Zeit, als ich es getan habe, war mir das natürlich gar nicht peinlich. Aber aus jetziger Sicht ist natürlich einiges total unangenehm oder unangebracht, weil man etwas älter geworden ist. Und in dem Zusammenhang war das auch nicht so, dass ich mich schämte, weil ich mit einer Verletzung nach Skopje reisen musste. Mein Trainer bestand darauf, dass ich wenigstens mitreiste, um dem Gegner zu suggerieren, dass ich spielfähig war. Ich war natürlich überhaupt nicht spielfähig, weil ich eine Bandscheibenverletzung an dem Tag bzw. in der Woche davor hatte. Aber aus psychologischen Gründen sagte der Trainer, fahr unbedingt mit. Und dann sagte er, stell dich da wenigstens an Pfosten und mach dich da so ein bisschen warm. Tu so, als wenn du gleich einsatzbereit wärst. Ich konnte mich aber wirklich nicht bewegen. Es war schmerzhaft, jeder Schritt war schmerzhaft. Und das suggerierte dem Gegner wahrscheinlich, Mann, ist das ein arroganter Vogel, der muss sich noch nicht mal richtig warm machen, wie die ganze Mannschaft. Der denkt, er ist der große Superstar und macht da ein bisschen Stretching am Pfosten. Ja. Das war mir tatsächlich unangenehm.
Du bist ja auch gerne auch mal beschimpft worden, also auch bei den Fans im Handball. Die stehen ja den Fußballfans manchmal in nichts nach. Inwiefern hat dich das damals auch nur wenigstens ein bisschen tangiert oder alles abgeprallt?
Naja, die Fans sitzen natürlich beim Handball ein bisschen näher dran als beim Fußball beispielsweise und deswegen hört man natürlich auch den einzelnen Rufer und genau das, was er halt ruft, auch sehr genau. Ich lasse das in der Regel oder habe das in der Regel nicht so an mich rangelassen, aber wenn es so richtig unter die Gürtellinie ging und das war in einigen Hallen, deswegen auch der Titel des Buches Hölleluja, in einigen Handballhöllen schon der Fall, Flensburg, Dudenhofen, Göppingen, das waren schon sehr emotionale Arenen, in denen wir da spielen mussten.
Und warum da?
Das Publikum ist sehr hitzköpfig in solchen Hallen. Also da ist dann auch die Hemmschwelle traditionell etwas niedriger und die junge Generation schaut sich das dann bei der älteren Generation ab. Deswegen wird dort auch so eine Mentalität überliefert und weitergegeben. Und das ist dann ein nahtloser Übergang. Und dann wollen sich neue Jugendliche irgendwie profilieren im Fanblock und hauen dann noch einen raus und setzen noch einen drauf. Und ja, das ging dann schon teilweise unter die Gürtellinie und manchmal ist mir da auch der Kragen geplatzt.
Ach, das schon. Also du hast auch manchmal Kontra gegeben.
Also zurück getrashtalkt, sagt man, habe ich oft. Ja. Also, wenn ich beleidigt wurde, habe ich dem Typen dann schon mal meine Meinung auch gesagt. Das gehörte ja zum guten Ton. Aber einmal war es tatsächlich extrem in Flensburg und da bin ich auch mal reingesprungen in die Zuschauer. Wurde dann allerdings von den Ordnern zurückgehalten.
Was wurde gerufen denn? Was war das?
Ja, das ist zu privat. Also das. Also,
privat?
Es ist so ein Lied, was die Flensburger Fans damals über meine Ex-Freundin umgedichtet haben und war unschön, war sehr unschön.
Gab es blaue Augen? Nein, so weit ging es nicht.
Ich wurde rechtzeitig zurückgezogen, auch für mich sehr glücklich, ja, sagen wir es mal so.
Gut, in Skopje sprachen wahrscheinlich die wenigsten Deutsch.
Das stimmt.
Deswegen wurdest du am Pfosten stehen, dort wahrscheinlich in Ruhe gelassen. Ich glaube, jeder, der mal einen Bandscheibenvorfall hatte, der wundert sich schon, wie du es A, überhaupt ins Flugzeug geschafft hast, überhaupt dahin gehen konntest und dann ein Minimum an Bewegung simulieren konntest. Das ging doch eigentlich gar nicht.
Ja, eigentlich nicht. Also es war eine Bandscheibenvorwölbung. Das heißt, die Bandscheibe drückt auf den Nerv und das verursacht natürlich dann den Schmerz, den du im Rücken hast, was es dir praktisch unmöglich macht, dich zu bewegen. Aber mein Trainer lockte mich damals mit einem First-Class-Ticket, dass ich ganz bequem fliegen durfte. Mhm. Mir musste natürlich klar sein, dass auf Flugreisen nach Skopje es überhaupt keine First-Class gibt oder gab. Aber ich habe mich da locken lassen und einlullen lassen und mein Trainer hat dann an meine Ehre appellierten, das ist ja immer das Letzte, nee, woran man einen Sportler irgendwie greifen oder messen kann. Und das hat dann auch gut funktioniert. Er war dann ausgesprochen guter Psychologe. Und meine Ärztin hat dann mir so ein Gel in die Wirbelsäule gespritzt, am Tag vor dem Spiel. Okay. Und das hatte dann so eine Wirkung wie so ein Tennisball, den man einpflanzt und den Nerv halt ein bisschen zurückdrückt, beziehungsweise die Bandscheibe etwas zurückdrückt. Und dadurch war der Schmerz einigermaßen zu ertragen.
Du hast aber auch in diesem Buch geäußert, dass du dir am Ende nicht hundertprozentig sicher warst, ob der Trainer eigentlich wirklich wusste, was du hast. Und das ist also ein knallharter Isländer, ne? Also.
Das kann ich ihm auch nicht mal übel nehmen, wenn ich mir seine eigene Biografie anschaue. Es ist halt in der Tat so ein harter Hund, der aber auch denselben Maßstab als Spieler an sich selbst gelegt hat. Also Alfred Gislason hat überliefert mit einem gebrochenen Arm Handball gespielt. Das war für ihn keine Erkrankung oder kein Hindernis, das nächste Spiel zu bestreiten. Und genau diesen Maßstab hat er natürlich auch an seine Spieler später gelegt. Also man brauchte nicht zu Alfred Gislason kommen und sagen, man sei erkältet. Das war jetzt kein Grund, um nicht trainieren oder Handball spielen zu können. Das waren aber die 90er, über die wir da sprechen. Ich glaube, heute hat die medizinische Abteilung einen anderen Einfluss auf Trainer und Verein. Und das ist natürlich mehr als risikoreich, jemanden spielen zu lassen, der so eine Verletzung hat.
Und der gebrochene Arm, war das sein Wurfarm?
Ich glaube nicht. Also das wäre dann zu viel des Guten gewesen, wenn er auch noch mit seinem Wurfarm, weil er hatte ja eigentlich nur einen Wurfarm, was anderes konnte er nicht. Er war der Bomber aus Island, Sprungwurf hoch und dann kommt der Kracher da raus. Also wenn der Wurfarm gebrochen worden wäre, dann wäre Alfred Gislason kein ernstzunehmender Handballer mehr gewesen.
Dass du überhaupt Handballer wurdest, das verdankst du eigentlich deinem Vater. Irgendwie warst du ja gar nicht prädestiniert dafür. Du warst allein, das kann man sich heute eigentlich gar nicht vorstellen, eigentlich zu klein.
Ja, das verdanke ich beiden Eltern natürlich. Mama war ja auch die beste Spielerin der Welt zu ihrer Zeit. Und Papa war ihr Trainer, 16 Jahre älter. Na klar ist da der Weg zum Sport nicht mehr weit, wenn man als Kind in den Hallen der Eltern irgendwie sich rumtreibt und dort den Sport aus erster Nähe irgendwie aufsaugt. Dann entwickelt man eine Faszination für den Sport. So war es bei mir. Und im Alter von 7 Jahren hat mich Papa dann beim Handball dann folgerichtig auch angemeldet. Und die Faszination hat mich dann nicht mehr losgelassen.
Okay, aber du wolltest das? Oder wolltest du eigentlich was anderes lieber machen?
Eigentlich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dass damals ja schon einige Möglichkeiten vorhanden waren, Fußball zu spielen oder alles Mögliche zu machen. Ich war auch mal in einer Musikschule oder so. Also mein Vater hat da schon mich versucht, breit aufzustellen, aber am Ende bin ich beim Handball gelandet. Das hat mir von Anfang an gut gefallen. Also diese Schulsportgemeinschaft, in die ich dort kam mit 7 Jahren, das war klasse. Es hat Spaß gemacht.
Musikschule kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute.
Also, konnte ich mir damals auch nicht vorstellen. Also ich habe dann auch nach 2 Wochen wieder aufgehört. Also ich war einfach untalentiert.
Der Stefan mit der Blockflöte.
Das wäre noch gegangen, aber Klavier, was mein Vater vorgesehen hatte, ging offensichtlich nicht.
Es gibt dann ganz besondere Momente in deinem Leben und abseits natürlich des sportlichen Erfolges ist so ein Augenblick zum Beispiel die erste Vertragsverhandlung. Da warst du 19 Jahre alt, du warst, wie du selbst sagst, naiv. Ich glaube im Jahre 2000 war das. Dein Vater war dabei, er hat dir erst gegen das Schienbein getreten, danach war er aber fassungslos. Wie hast du diese Verhandlung noch in Erinnerung?
Also es war 10 Jahre früher, ne? Es war 1990.
Es war 1990 sogar.
Kurz nachdem die Mauer fiel. Und,
stimmt, weil es ja Gummersbach
war. Die großen Westvereine, dann kamen, ich war damals Junioren-Nationalspieler und der VfL klopfte halt an. Und dann kamen halt die Herrschaften des VfL Gummersbach nach Berlin. Und ich wollte eigentlich gar nicht weg, also erst recht nicht nach Gummersbach. Ich fühlte mich in Berlin pudelwohl, das war genau meine Stadt. Das Nachtleben fand ich beeindruckend, das war die spannendste Zeit überhaupt, die Nachwendezeit in Berlin. Die Großstadt pulsierte und ich gab mich gerne dem pulsierenden Leben dann auch hin, hatte viele Freunde. Und dann kam der VfL und klar, das war ein großer Verein. Im Handball war es der erfolgreichste Verein überhaupt zu der Zeit. Und gut, ich habe dieses Verhandlungsgespräch dann angenommen mit meinen Eltern und habe aber in meinen Augen gedacht, wenn ich horrende Gehaltsforderungen stelle, dann würden die sich davon abwenden und würden sagen, nee, den verpflichten wir nicht. Und hatte damals in Berlin, glaube ich, 600 oder 800 Mark im Monat und habe dann zu meinen Eltern gesagt, also ich glaube, ich würde so ungefähr 1.000, 1.500 Mark mal verlangen. Und meine Eltern dann schon so, auf keinen Fall, das ist viel zu viel, Junge, hör auf. Und dann ging dieses Gespräch los und die Verantwortlichen erzählten mir, dass ich der kommende Mann wäre und sie würden in mir eine unfassbare Perspektive sehen und was man dann so erzählt, wenn man einen Spieler unbedingt haben möchte und um mich bauen sie die Mannschaft auf. Und dann fragten sie mich, ja, was willst du denn verdienen? Ich sage, mach mal ein Angebot. Nee, mach du mal ein Angebot. Nee, mach du mal ein Angebot. So ging das dann immer hin und her, weil man sich nicht aus der Reserve locken wollte.
Ja, aber dein Vater aber immer ganz still daneben.
Papa war still.
Der verfolgte es einfach nur.
Papa hatte im vorherigen Gespräch seine Meinung gesagt. Da ging es dann, man fängt ja immer an mit so einem Smalltalk, den man eigentlich lassen könnte, aber der irgendwie zum guten Ton gehört.
Ja, ohne geht's auch nicht. Ohne klingt es halt auch komisch, ne?
Eigentlich schon. Aber eigentlich könnte man so eine Sache noch abkürzen und könnte sagen, komm zum Angebot. Wie sieht's aus? Und dann kam es halt zu der Situation, dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich all meinen Mut in die Hand und verlange einfach 2 oder 2.500 Mark, genau weiß ich das nicht mehr. Und da schnellte das Bein meines Vaters unter dem Tisch gegen mein Schienbein. Es war fast so ein Schmerz wie beim Bandscheibenvorfall in Skopje ein paar Jahre später. Und der Verein VfL Gummersbach sagte, alles klar, okay, machen wir. Und ich war wie vor den Kopf gehauen. Aber aus anderen Gründen, meine Eltern freuten sich und ich war eigentlich traurig, dass der VfL dieses Angebot sofort annahm.
So ein Pech, ne?
Es war, in dem Moment war es Pech, weil ich Berlin verlassen musste, ging ja auch nicht mehr anders. Aber der nach Gummersbach zu gehen, war natürlich für mich dann sportlich das größte Glück. Das war dann die richtige Entscheidung.
Und wie war das Nachtleben in Gummersbach so?
Nachtleben in Gummersbach? Schwierige Frage. Also es ist ja so, wie es immer ist in so kleinen Städten. Dort konzentriert sich dann alles auf einen Laden oder auf maximal zwei. Und das funktioniert dann aber, muss ich sagen. Und wenn man ganz ehrlich ist, waren die 3 Jahre Gummersbach die beste Mannschaft vom Zusammenhalt, in der ich jemals spielte. Also es waren viele Singles in der Mannschaft, viele junge Spieler. Und es gab so eine ganz eigene Kultur, es war so ein toller Zusammenhalt in dieser Truppe, weil du halt auf einem vergleichsweise kleinen Dorf warst oder in einer kleinen Stadt warst und dann musstest du halt sehen, dass du mit deinen Mannschaftskameraden was machst und so weiter und so fort. Und das hat super funktioniert. Wir hatten einen klasse Kapitän mit Frank Löhr, der hat sich der Mannschaft angenommen und hat immer Abende organisiert. Also, dass da nichts los war, kann man auch nicht sagen.
Viel weniger Ablenkung für dich als in Berlin. Und du bist ja bekannt dafür, dass du sehr gerne gefeiert hast. Glaubst du, diese 3 Jahre Gummersbach waren letztendlich auch dafür verantwortlich, dass du ein ganz großer wurdest?
Unbedingt. Also ich hatte natürlich auch das Glück, in meinem Leben immer zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Orten zu sein und dann auch abzuliefern. Also in Gummersbach verletzte sich der damalige erste Linksaußen und ich wurde sofort ins kalte Wasser geworfen. Das war sportlich natürlich für mich eine enorme Herausforderung, aber auch der Jackpot, weil ich sofort zeigen konnte, was ich drauf habe. Und der Vorteil an so einer kleinen Stadt ist, dass du dich natürlich enorm auf den Sport konzentrieren kannst, weil du wenig Ablenkungsmöglichkeiten eben hast. Das war in Gummersbach gegeben. Ich hatte einen Trainer mit Josip Milkovic, alte Balkanschule, der in mir ein Talent gesehen hat und mich unbedingt fördern wollte. Da hatte ich auch sehr viel Glück und das auch gemacht hat. Also diese Jahre Gummersbach, obwohl wir jetzt sportlich als Mannschaft nicht den großen Erfolg hatten, waren für mich natürlich Weltklasse und ein absoluter Glücksgriff.
Ich war ganz überrascht zu lesen, dass du geschrieben hast und eine deiner Positionen war ja auch links außen, dass das eine Position ist tatsächlich, die öfter mal so ein bisschen belächelt wird, die vor allem nur die links außen selber immer ganz toll finden, aber die anderen gucken manchmal sogar so ein bisschen herab oder früher war das zumindest so. Ja. Kriegt der links außen wirklich so wenig den Ball?
Na, du bist halt abhängig davon, dass du den Ball bekommst, währenddessen die anderen den Ball halt haben und du bist halt so das Abfallprodukt des Handballs. Also der Außen steht halt in der Ecke und füllt den Raum auf und läuft im Prinzip an der Außenlinie hoch und runter und wenn er den Ball halt immer bekommt, quasi wenn alle anderen keine Chance haben, wird der Außen freigespielt und dann musst du das Ding halt reinmachen. Wenn du es nicht reinmachst, bist du die Pfeife. Und wenn du ihn reinmachst, ist es normal. Und deswegen, diese Position wird nie spielentscheidend sein. Also kein Manager der Welt wird das meiste Geld für einen Linksaußen ausgeben, egal wie gut er ist, weil die anderen Positionen im Rückraum und im Tor und auch am Kreis wesentlich wichtiger für ein Handballspiel sind. Aber es gibt natürlich und gab auch Außen, die den Unterschied machten und die dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben.
So wie du.
Ja, also ich würde sagen, ich war schon ein Guter zu der Zeit, in der ich gespielt habe. Das war immer mein Anspruch, der beste Linksaußen der Welt zu sein. Und einige sagen, dass ich das zeitweise auch war.
Also ohne das ganze Saufen zum Beispiel hättest du ja noch 3-4 Jahre länger spielen können, schreibst du selbst. Aber wie diszipliniert warst du, der ja tatsächlich auch großen Erfolg gehabt hat? Wie würdest du dich einschätzen?
Na sicher, kokettiert man mit dem Image und mit solchen Geschichten und Anekdoten ein wenig aus seinem Leben. Und es ist hypothetisch, darüber nachzudenken, wenn mein Lebenswandel ein anderer gewesen wäre, ob ich noch 3-4 Jahre länger auf ganz, ganz hohem Niveau hätte spielen können. Mhm. Weil als ich aufhörte, war ich ja dann auch 34 schon, was relativ fortgeschritten für einen Handballer ist. Man muss ehrlicherweise sagen, dass ich immer sehr hart trainiert habe und dass ich kein Training verpasst habe aufgrund nächtlicher Aktivitäten. Also ich war auch sehr diszipliniert. Ich war ja jetzt kein Raufbold oder kein Draufgänger, der halt morgens noch betrunken in der Ecke gelegen hat. So darf man es nicht sehen und so darf man es auch nicht formulieren. Wenn du nicht hart arbeitest, dann wirst du dieses Niveau auch nicht erreichen. Sowas fällt dir nicht einfach zu und da reicht auch Talent nicht aus, um Nationalspieler zu werden. Wenn Talent nicht hart arbeitet, dann wird harte Arbeit irgendwann Talent verdrängen. Und das ist auch eine Maxime, die ich in meinem Leben durchaus mir auf die Fahne schreiben kann. Also,
ja, und trotzdem warst du nicht jede Nacht um 1 im Bett, ne?
Eigentlich so gut wie keine. Also und selbst wenn ich im Bett war, fiel es mir schwer, so früh einzuschlafen. Also ich war schon ein Nachtmensch, was dem Leben eines Leistungssportlers natürlich nicht gerade entgegenkommt.
Trainer wolltest du jetzt im Anschluss nie werden?
Nee.
Warum nicht? Man hat doch viel Einfluss eigentlich.
Ja, aber in der jetzigen Stufe meines Lebens mache ich nur noch Sachen und kann glücklicherweise nur noch Sachen machen,
die Spaß bringen,
die meine Lebensqualität verbessern. Yeah. Und der Job zurück ins Handballbusiness als Trainer wäre keine Lebensqualitätsverbesserung, weil der Grund, warum ich mit Handball aufhörte, als ich 34 war, war einfach auch, ich will nicht sagen so eine Art Burnout, aber ich hatte keine Lust mehr. Mir fehlte die Passion, mir fehlte der Antrieb und mir fehlte die Motivation. Und ich habe mich mit 34 gefragt, ob es noch was anderes gibt als um 10 Uhr morgens mit kurzen Hosen in der Turnhalle zu stehen und ob das denn nun alles gewesen wäre. Mhm. Und wenn du jetzt wieder Trainer wirst, dann bedeutet das genau der Rückschritt in dieses Rad Handball, in diese Maschinerie, in der du jeden Tag beim Training sein musst, in der du nachts Videos schauen musst, in der du am Wochenende mit der Mannschaft unterwegs bist, faktisch nie zu Hause bist, kein Wochenende hast, keinen Urlaub hast und das möchte ich mir nicht mehr antun. Dazu liebe ich mein Leben, wie es jetzt ist, viel zu sehr. Und ich bin pädagogisch auch überhaupt nicht dazu in der Lage, weil ich Niederlagen schon immer persönlich genommen habe und teilweise mit meinen Mitspielern 1-2 Tage nicht gesprochen habe. Das wäre sehr kontraproduktiv als Trainer, wenn ich mit meinen Spielern 1-2 Tage nach einer Niederlage nicht sprechen würde.
Und dieses Nicht-Verlieren-Können, ein schlechter Verlierer sein, das hast du sogar an deine beiden Kinder weitergegeben, ne?
Leider, ja. Also da bin ich ebenfalls pädagogisch nicht sehr stolz drauf, dass man nicht mit Würde eine Niederlage hinnehmen kann, dass man diese Fähigkeit nicht besitzt. Also ich besitze sie jetzt mittlerweile. Da musste ich aber auch 40 Jahre alt werden, um das zu können.
Ja.
Die Kids haben das noch nicht so drauf, egal ob das ein Gesellschaftsspiel ist oder ihr eigenes Handballspiel.
Was hast denn du denen Gutes mitgegeben, dann wenigstens den beiden? Also beide sind passionierte Handballer, auch auf richtig hohem Niveau. Das Talent, okay, das haben sie von dir. Aber was hast du ihnen dann tatsächlich, und ihr hattet lange Jahre auch natürlich ein sehr angespanntes Verhältnis, weil du auch die Familie dann verlassen hast in der Zwischenzeit. Aber was hast du ihnen mitgeben können letztendlich?
Ja, ob das unbedingt mein Verdienst ist, weiß ich nicht. Da spielt, glaube ich, ihre Mutter auch die größere Rolle.
Yeah.
Beide haben ein großes Herz, sind gute Kids und was ich ihm mitgegeben habe, war offensichtlich die Leidenschaft für den Sport und die Passion und den Ehrgeiz, den beide haben. Also mit welchem Aufwand sie ihren Sport betreiben und wie sie das gerne machen und dass sie auch noch ein bisschen mehr lieber machen als weniger, das ist schon beeindruckend und macht mich natürlich irgendwo sehr stolz. Wenn es nicht so wäre, wäre es auch nicht schlimm, aber das haben sie offensichtlich, finden die Sportart beide irgendwie klasse. Meine Tochter ist in der Sportschule in Leipzig mit einem unfassbaren Trainingsaufwand, der dort betrieben wird, neben der Schule. Und mein Sohn ist jetzt eingeschult worden auf die Sportschule in Magdeburg und macht genau dasselbe durch, wie wir zwei anderen, also meine Tochter und ich, das durchgemacht haben. Und wenn ich ihm beim Training zuschaue, der hat da Bock, der rennt da hoch und runter und liebt den Ball über alles. Ohne Ball wird es schwierig. Auch das habe ich ihm leider weitergegeben. Also ein stupides Konditionstraining ist nicht die Stärke der Kretschmers. Aber wenn du uns einen Ball gibst, dann rennen wir wie die Hasen.
Also, dass die auch wirklich mit einem tollen Background dann letztendlich aufgewachsen sind, trotz familiärer Probleme, hast du angesprochen, verdankst du auch der Frau damals, die sich auch trotzdem immer um Normalität bemüht hat für die Kids. Egal wie, eigentlich hätte sie dir mit der Bratpfanne einen über den Kopf hauen sollen, ne? Eigentlich, deine Frau. Was musste die denn alles ertragen?
Ja, das ist jetzt natürlich nicht so ein lustiges Thema. Nee. Sie hätte allen Grund, auf mich sauer zu sein und sehr frustriert durchs Leben zu gehen, aufgrund dessen, was ich ihr und der Familie natürlich angetan habe mit meinem Weggang zweimal. Also wir haben ja zweimal geheiratet, sind auch immer noch verheiratet und zweimal zu gehen ist natürlich eine Geschichte, auf die ich nicht gerade sehr stolz bin und wo sie mir das Leben hätte zur Hölle machen können, wo sie auch mit dem Entzug der Kinder hätte drohen können oder mit einer Beeinflussung, indem sie sie aufwiegelt. Oder man hört ja viele Schicksale und Trennungen im Umfeld, wie die verlaufen, wie die ablaufen, was dort für ein Rosenkrieg dann teilweise entsteht. Ja, und das hat sie nie gemacht. Also sie hat immer die Ruhe bewahrt, hat immer ihre Kinder an erste Stelle gestellt, unsere Kinder. Und sie nie gegen mich aufgewiegelt und dafür bin ich ihr sehr dankbar.
Und das ist nicht leicht, wie, glaube ich, viele wissen aus dem Umfeld zum Beispiel. Das schaffen die Eltern nicht immer.
Überhaupt nicht. Und da hat sie sehr viel Stärke gezeigt. Also sie ist da eine sehr loyale Frau und setzt alles, setzt das Glück ihrer Kinder oder unserer Kinder über alles.
Ja. Einer der schönsten Momente, den du in deinem Leben auch gehabt hast, ist ja, dass du mit deiner Tochter Lucy, die ja auch eben befallen wurde von diesem Handballvirus, dass du mit ihr einmal zusammenspielen durftest. Das war ein Vorspiel im Frankfurter Fußballstadion, Riesenkulisse.
Ja.
Und sie hat sogar ein Tor gegen den Hexer geworfen.
Ja, das war unfassbar. Also das ist vielleicht sogar der emotionalste Moment im Handball meines Lebens. Da konnten wahrscheinlich sogar das olympische Finale oder die Champions League nicht so richtig mithalten. Wenn du mit deiner Tochter das Spielfeld teilen kannst, also auf einem ernsthaften Niveau, dann ist das natürlich das ultimative Gefühl. Und sie war wahnsinnig nervös. Also sie war ja mit Abstand die Jüngste, klar. Und hat dann, glaube ich, 2-3 Mal gegen den Hexer verworfen.
Ja.
Wo ich dann auch sauer auf ihn war, warum er den Ball des Kindes hält. Aber aus eigener Erfahrung kann ich natürlich verstehen, dass man das macht. Also ich darf mich da nicht beklagen. Ich habe meine Tochter im Alter von 6 Jahren geblockt beim gemeinsamen Basketball. Das ist schon hart. Also sie ist das gewohnt. Und dann weiß ich noch, dann läuft sie in Gegenstoß und guckt nach unten, guckt überhaupt nicht, was der Torwart macht und hofft, dass dieser Wurf einfach nur reingeht, schießt und zirkelt ihm das Ding über den Kopf. Großartiger Moment, der Hexer völlig verdutzt, stand dort in der Kiste und sie hat ihr Tor gemacht. Es war ein toller Moment, aber auch der Weg, der dahin führte, das Spiel an sich und dann der Abend danach war schön.
Sensationell. Andreas Thiel, der Hexer, natürlich einer der allerbesten, die wir jemals hatten. Zum Schluss wollen wir noch eines wissen, denn die Handballer, da geht's, da wird mit harten Bandagen gekämpft, da gibt's fiese Tricks natürlich auch, da wird auch mal gern in die Nüsse gegriffen, wie du es auch schreibst in dem Buch. Aber dieses Brustwarzenkneifen, für das Handball lange Jahre bekannt war, was man immer wieder mal gehört hat, dieses Brustwarzenzwirbeln, gibt es sowas heute auch noch?
Nein, ist vorbei.
Also die Zeit ist vorbei.
Ja, außer du fährst in die absoluten Niederungen des Balkans, wo sich das noch nicht rumgesprochen hat, dass man das nicht mehr macht. Aber ansonsten in der Bundesliga siehst du sowas nicht mehr. Also diese versteckten, fiesen Fouls der Spezialisten, die in den 80er Jahren jede Mannschaft hatte, oder auch in den 90ern noch, die gibt es nicht mehr, weil es auch diese Abwehrspezialisten, diese fiesen Schweine, diese miesen Typen nicht mehr in der Form gibt. Dazu ist der Handball einfach zu schnell geworden und keine Profimannschaft kann sich mehr leisten, so einen Kneipensportler in seiner Reihe.
Und die Kameras sehen ja auch alles, ne? Mittlerweile. Die
Kameras sehen alles, Zeitlupen kommen. Also das spricht sich dann natürlich auch zu den Schiedsrichtern, dringt zu den Schiedsrichtern durch, die sowas dann auch sehen und dann bist du aufgeflogen, dann war es das für dich gewesen. Also diese Art der fiesen Fouls, die es früher gab, die gibt es sicherlich nicht mehr.
Hast du selber denn auch gekniffen? Mal.
Ich habe ja keinen gekriegt da auf links außen, da kam ja keiner hin. Also ich war ja nicht im Getümmel in der Mitte. Ich wurde aber häufig genug gekniffen, wenn ich als Linksaußen einlaufen musste an den Kreis. Wenn der Spielzug angesagt wurde, dann war ich natürlich nicht begeistert. Ich habe mich da auf meiner Außenposition in meiner Ecke ganz gut gefühlt. Wenn der Mittelmann ansagte, Kretsche, hier einlaufen, dann gab es nicht gerade eine positive Mimik zurück, aber musste ich ja machen.
Ah, das war schon die Vorbereitung fürs Piercen, weißt du, in der Brustwarze.
Und da hatte ich nie ein Piercing, also da habe ich im Spiel so genug abgekriegt. Also wenn ich mir da hätte vorstellen müssen, ich hätte ein Piercing in der Brustwarze und dann hätte einer die Brustwarze umgedreht, das hätte eine sofortige Notoperation nach sich gezogen.
Stefan Kretschmer. Halleluja ist das Buch, das er geschrieben hat. Und vergessen wir nicht, unsere Handball-WM im eigenen Land ab dem 10. Januar. Warum Handball der absolute Wahnsinn ist. Danke für heute, viele Grüße.
Sehr gerne, tschüss.
Talk mit Thies.